Hübsch, oder? Jetzt, wo die Kamera läuft, funktioniert das. Kriegt man dann mal mehr Streichholz an. Also, Streichholz symbolisiert in diesem Fall brennender Dornbusch. Brennender Dornbusch, für alle, die sich nicht so auskennen in der Bibel, das war der Moment, an dem der Hirte Mose von Gott den Auftrag erhielt: Du befreist jetzt mein Volk, du machst dich auf, zurück nach Ägypten und bringst ein riesiges Volk in das verheißene Land. Der Dornbusch brannte immer noch und ich glaube echt, dass Mose dieses Brennen gebraucht hat, so ein normales, könnte ich jetzt mal den Dornbusch retten, das Volk Israel retten, das hätte nicht ausgereicht. Also der hat einen Befehl bekommen von Gott, mach das. Und irgendwann war das Brennen weg und der Dornbusch war nicht verbrannt. Es sah nicht so aus wie jetzt hier mein Streichholz. Ich glaube, dass viele von uns, mich eingeschlossen, hin und wieder gerne so ein Zeichen hätten, so ein brennender, muss ja kein brennender Dornbusch sein. Es gab eine Person im Alten Testament, der hieß Gideon und der hat auch so einen Riesenauftrag bekommen und der hat auch gezweifelt wie Mose. Ach, ich finde das so sympathisch, Leute, dann zweifelt da einer, gell? Und dann sagt dieser Gideon, pass auf, wenn das wirklich dein Ernst ist, Gott, dass du hier mich und spektakuläre Aufgabe schenkst, gibst, aufdrückst, dann lass doch dieses Schaffell hier nass sein und die Umgebung drumherum trocken. Und es passiert tatsächlich. Und dann ist er immer noch nicht so weit und sagt, okay, noch einen Test, Herr. Also, das Fell jetzt trocken in der nächsten Nacht und drumherum ist es nass. Und auch darauf lässt sich Gott ein. Ich finde es genial, wie sich Gott auf diese Bitten der Leute einlässt. Jetzt kommt ein Film. Lange Anmoderation, Frage warum, pass auf. Das ist so, Daniel berichtet seine Geschichte und der hat einen heftigen Burnout. Und er sagt, ich möchte Gott begegnen und mache mich deshalb auf den Weg. Welchen Weg? Wie heißt der Weg, den man da geht? Jakobsweg. Guck mal. So kaputt. Den Jakobsweg. Der macht den Jakobsweg, also fängt an und begegnet Gott auf eine Weise, die so spektakulär ist. Und die ist annähernd so gut wie ein brennender Dornbusch oder ein nasses / trockenes Schaffell.
Manchmal hat man den Eindruck, als ist es Pflicht heute von erfolgreichen Leuten, dass die sagen, so, wann hattest du deinen letzten Burnout in dem Stil, ne? Ohne dass der das fragt, weiß, was es eigentlich bedeutet und was das mit sich bringt und welche Tiefen sich da öffnen. Wie war denn das bei dir?
Ja, also bei mir ist das eigentlich dadurch gekommen, dass ich in einer Rolle gelebt habe, 6 Jahre, für die ich kein Werkzeug habe. Also ich habe 6 Jahre lang als Geschäftsführer gearbeitet, ein kleines Unternehmen von ja fast 0 auf 25 Leute hochgebracht. Ne? Das war für mich einfach ein Abenteuer und Gott hat mir so gesagt, ist okay, mach das. Ne? Aber auf dem Weg habe ich einfach gemerkt, ich kann gut mit Menschen, ich bin ein guter Techniker, aber da alles, was mit Zahlen, mit Wirtschaftszahlen zu tun hat, das liegt mir nicht. Und das hat mir dann letztendlich, sage ich mal so, innerlich das Genick gebrochen.
Wie fing das an bei dir, dass du da gedacht und bemerkt hast, da stimmt was nicht?
Ja.
Körperlich oder Gedankenkarussell?
Ja, also das fing eigentlich an mit Schlafstörungen. Also dass ich schlecht einschlafen konnte. Normalerweise, jetzt schlafe ich innerhalb so schnell ein wie ein Fernseher, wenn du auf ausdrückst, ne? Das ist, aber ich konnte schlecht einschlafen, bin immer um 4 wach geworden und dann hat sich angefangen, so das Rad zu drehen. Was kann ich noch tun? Was soll ich tun? Und genau, um das ein bisschen abzudämpfen, habe ich dann abends regelmäßig Alkohol getrunken. Nicht viel, aber so dass sowas zum Einschlafen, ne? Und das
du
hilft
bist dann
halt
trotzdem um 4 Uhr aufgewacht.
Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Also richtig krass ist das eigentlich gewesen, dass ich dann nachts aufgewacht bin und plötzlich so eine Panikattacke hatte. So ein Gefühl von Enge und ich muss hier raus und Angst. Ja.
Also was völlig Neues.
Ja.
Das du nicht kanntest.
Ja.
Standest du dann auf oder bliebst du im Bett liegen?
Nein, ich bin dann aufgestanden. Das hält man gar nicht aus. Im Bett hält man, im Dunkeln hält man das gar nicht aus.
Weil man das 1000-mal mehr wahrnimmt, als wenn du dich beschäftigst.
Genau. Genau.
Und das, was hast du denn gemacht? Morgens um 3:30?
Ja, dann,
ich bin sicher, dass Leute zuhören, die sagen, ey, das ist mein Leben.
Ja, ich bin dann aufgestanden, habe mich aufs Sofa gelegt und habe einfach irgendwie
durchgesappt.
Durch Internet gesappt, genau.
Ja,
durch irgendwie Internet. Die Zeit totgeschlagen, einfach versucht, was anderes zu denken. Ja.
So fing das an.
Genau. Und dann kam es auch zu Situationen, wie ich bin in der Arbeit, ich bin aufs Klo gegangen, guck mich selbst im Spiegel an und fange aus dem Stand an zu weinen.
Was, das ist ja, du stehst da und heulst.
Ich würde sagen, ich habe mich selbst verloren. Und dieser Schmerz, der da entsteht, wenn man innerlich, also ich habe immer das Gefühl, dass unser Geist, unsere Seele einen Abstand bekommt zu unserem Körper. So dass und dass man sich nicht mehr, man spürt sich nicht mehr, man fühlt sich nicht mehr und das. Und der Körper reagiert halt mit dem, was er hat. Mit Panik. Also das ist ja nicht psychische Panik, sondern das ist Panik, die der Körper erzeugt. Ne?
Erzeugt, ja.
Ich will hier weg, dieses Flucht und so. Ne? Und auch Tränen. Also das ist einfach die Reaktion von einem Körper, der längst nicht mehr kann.
War das dann so, dass du auf deinen Körper gehört hast oder hast gedacht, das kriegt sich wieder ein.
Nee, ich hab gedacht, ich mache einfach weiter. Irgendwann geht's wieder.
Mhm.
Aber natürlich mein Umfeld, also mein direktes Umfeld, meine Familie, die hat das natürlich schon mitgekriegt. Ne? Ich habe abends wie ein Honk am Abendbrottisch gesessen, habe vor mich hingeguckt und wenn irgendwas war, ich bin sofort durch die Decke gegangen. Ich habe an nichts mehr wirklich teilgenommen. Das war schon schlimm. Und meine Frau hat oft gesagt, ey, du musst irgendwas, es stimmt was nicht mit dir. Ne? Ich habe ja auch die Panikattacken. Ich habe immer gesagt, ja, ich habe Schlafprobleme.
Verschwiegen.
Einfach versucht, Augen zu und durch. Ne? Kämpfen muss halt jeder.
Sagt man so. Wann kam der Moment, wo du dachtest, ich gebe jetzt diesen Fluchttendenzen nach? Das ist ja ganz gefährlich, ne?
Ja, also das war die Joyce Meyer, diese alte Pastorin aus den USA.
Ja.
Ich habe von ihr, bekomme ich jeden Morgen diese Gedanke für den Tag.
Ja.
Und das war im Februar 21, da hat sie im Prinzip alle anderen aus dem Verteiler weggelassen, hat nur zu mir gesprochen.
Ihr kennt euch ja gut.
Und zwar hat sie gesagt, wenn du in den letzten 3 Wochen, ich kann das noch aus dem Kopf zitieren, das war so einprägsam, in den Spiegel geschaut hast und zu dir selbst gesagt hast, es geht nicht mehr, dann musst du eine Entscheidung treffen, und zwar heute. Du darfst nicht warten, dass das andere für dich tun. Gott will, dass es dir gut geht, aber du musst diese Entscheidung treffen. Und das war für mich. Ich habe in meinem Bürostuhl da gesessen, allein in meinem Büro, ich habe gedacht, ja, das ist es. Ich habe das im Prinzip ein Foto gemacht oder habe das ausgeschnitten, habe das an den Inhaber von der Firma geschickt. Der hat mir auch nie Druck gemacht. Ne? Der stand immer hinter mir. Und habe gesagt, hier, das bin ich. Ich kann nicht mehr. Ich muss aufhören.
Ja. Das hört sich ja nach einer spontanen Aktion an.
Ja, das war
ohne groß überlegen, sondern bin ich, die spricht zu mir, oder Gott spricht durch sie zu mir.
Ja.
Ich mach's.
Ach, weißt du, Thomas, wir wissen doch oft, was wir tun müssen und schieben es vor uns her.
Ja.
Es war eigentlich schon längst klar, wo ich kappen muss, welchen Pin ich ziehen muss. Und deswegen war es einfach Das war so, das war mir vorher schon klar. Ich brauchte nur diese alte Pastorin, die mir sagt, hey, tu's heute.
Du hast recht, wir schieben das vor uns her, aber dein Leben sah ja auch so aus, dass du deinem unmittelbaren Umfeld nicht gesagt hast, was du hast, sondern du hast gesagt, ich habe Schlafstörungen, mir geht's gerade zu gut, Job ist viel, aber das geht noch bis Samstag und dann ist wieder besser. Das sind ja alles Potemkinsche Dörfer, das sind, da flattert es im Wind, ne? So, das ist ja nichts Stabiles.
Ja.
Und dann kommt so ein, wie du sagst, ein Pin, ein Anstupser, der das Fass zum Überlaufen bringt und du handelst ja spontan und deine Familie weiß ja noch gar nichts davon.
Nee, die wusste nicht so direkt davon.
Aber du hast gewusst, ich muss jetzt reagieren.
Ja.
Wie war die Reaktion deines Arbeitgebers?
Totales Verständnis. Hey, wir finden eine Lösung. Geh zum Arzt, lass dich krank schreiben. Ich stehe hinter dir. Wir finden einen Nachfolger. Mach dir keinen Kopf. Seh zu, dass du gesund wirst.
Und uns Männern hängt ja auch noch ein bisschen nach, immer, ich kann nicht krank sein, weil wenn ich krank werde oder ich werde entlassen und wer versorgt unsere Familien, was ist mit unseren Kindern, ich muss das und das abzahlen, ich habe jeden Monat diese Rate, bla bla bla. Das ist ja wie ein
wir hatten 2020 gerade umgeschuldet, uns angepasst auf das Gehalt und so, klar. Aber ich sag mal, wenn du einen Herzinfarkt kriegst, dann fragt ja auch keiner, ob du jetzt dann doch übermorgen wieder arbeiten kommst. Also bei diesen Dingen scheint man sehr, sehr rational damit umzugehen. Bei einem Burnout ist das halt nicht fassbar, ne? Und ich glaube, deswegen denkt man oft so, es geht noch.
Ja, stell dich nicht so an, warum heulst du jetzt vorm
Spiegel? Genau. Ne? Ist auch manchmal eine gute Einstellung.
Ja. Weiß ich nicht.
Ja.
Keine Ahnung, aber du hast diesen Schritt gemacht.
Ja.
Und dann konntest du wahrscheinlich an diesem Tag gleich gehen, oder?
Ja, ich bin halt zum Doktor gegangen und meine Hausärztin hat gesagt, ich schreibe Ihnen jetzt sofort was auf für zum Schlafen. Das ist nichts, wovon man süchtig wird. Wichtig ist das Erste, dass sie wieder durchschlafen. Und ich schreibe sie krank. Und dann habe ich zu ihr noch gesagt, krank schreiben. Und dann sagt sie zu mir, also wenn sie nicht das tun, so was ich ihnen jetzt sage, dann suchen sie sich einen anderen Arzt.
Gute Ärztin.
Ja, und genau, und dann bin ich halt zu Hause gesessen. Ne? Erstmal.
Und deine Frau kam und sagte, was machst denn du hier?
Nein, ich habe ihr das schon mitgeteilt, ihr das alles erklärt und ich glaube, sie war eher erleichtert. Ja.
Und dann fing eine Zeit an, die man ja eigentlich gerne streichen würde, oder?
Nee, dann kam eigentlich das Beste, was ich in den letzten 10 Jahren erlebt habe.
Da bin ich gespannt.
Ja, weil ich habe dann am 1. März 2021 den ersten Schritt Richtung Santiago de Compostela gemacht. Ich habe an mir runter gefilmt, den ersten Schritt Richtung Santiago zu tun, weil das macht man ja so, Mann. Als Geschäftsführer, wenn man ausgebrannt und dann geht man auf den Jakobsweg, sagen viele. Und ich habe es einfach zu Hause, ich habe es halt nicht ausgehalten, ne, weil es einfach, es ist viel Arbeit auch zu Hause und so und ich habe irgendwann gemerkt, nee, ich muss hier raus. Dann habe ich mir einen Pass bestellt, bin von Strombach aufgebrochen Richtung Frelingsdorf und dann Richtung Santiago. Ne?
Okay, ich kenne deine Story nicht. Mhm. Also ich gehe noch ein Stückchen zurück mit der Hausärztin.
Mhm.
Sagte sie nicht sowas wie, da ist jetzt eine Reha drin oder eine Klinik?
Ja. Sie hat gesagt, wir jetzt.
Oder Gesprächstherapie.
Versuchen Sie erstmal. Nee, da hat sie eigentlich gar nicht. Sie hat erst gesagt, wir kriegen jetzt erst das mit dem Schlafen in den Griff. Und sie meinte tatsächlich, Bewegung, also das, was einem gut tut, Bewegung und ich kann mich jetzt gar nicht mehr ganz genau dran erinnern. Wir haben dann angefangen, an dem Antrag für eine Reha zu basteln. Ne? Mhm.
Welche Rolle hat denn da Gott gespielt? Ich meine, hast du ihm Vorwürfe gemacht, dass er dich jetzt da zerbrechen ließ?
Oder? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Ich habe während der ganzen Zeit eine enge Beziehung zu Gott gehabt, aber was mir dann am zweiten Tag auf dem Jakobsweg passiert ist, da ist Gott tatsächlich in mein Leben getreten, auf eine Art und Weise, die ich niemals mehr vergessen werde. Es ist einfach, ich bin am Tiefpunkt meines Lebens, ne? Also ausgebrannt, traurig, depressiv und habe mich auf den Weg gemacht, ihm zu begegnen. Deswegen geht man auf diesen Weg, ne? Nicht um irgendwie nur zu laufen. Ne? Und ich bin dann am ersten Tag bin ich im Königsforst, das ist im Osten von Köln, dieser riesige Wald, ne? Und ich habe meinen Rucksack abgestellt, weil ich mal musste, bin dann hinter einem Busch verschwunden und auf dem Weg zurück stößt mein Fuß gegen sowas Hartes im Laub. Und ich bück mich, heb das auf und das ist ein Stein, wo jemand mit Edding draufgeschrieben hat. Ich könnte dir das zeigen, ich habe das sogar dabei.
Zeig mal.
Ja. Und da steht...
Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird, nichts bedeutet. Das ist Römer 8. Mhm. Steht es Römer 8, Vers 18. Ja. Ist nicht wahr. Ich halte es mal hier rein. Darf ich das?
Mhm, klar.
Ist nicht wahr. Seht ihr das?
Herrlichkeit noch mit einem R geschrieben.
Vielleicht schreibt man im Himmel Herrlichkeit mit einem R.
Wahrscheinlich.
Also, du stößt an dem Stein, der liegt im Laub, da hast fotografiert.
Ja, ich habe ihn nochmal zurückgelegt und es einfach nochmal, weil das einfach so unglaublich eigentlich ist, ne? Ja.
Ich meine, wir reden hier nicht vom Sandkasten.
Nee, das ist ein Riesenwald, ne? Und deswegen sage ich immer, seit diesem Punkt weiß ich, dass es Gott gibt. Ich muss gar nicht mehr sagen, ich glaube, dass es Gott gibt. Nein, ich weiß es. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er mir am Tiefpunkt meines Lebens auf so eine Art und Weise begegnet, gegen Null geht.
Wie groß ist Gottes Liebe?
Ja.
Dass er dich sieht in deinem Tiefpunkt.
Ja, genau.
Und dich noch über einen Stein stolpern lässt.
Ja.
Das ist doch, wunderbar.
Ja. Und das ist einfach auf dem weiteren Weg, also man erlebt einfach Gott an jedem Tag irgendwie anders. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber der spricht wirklich, wenn du ihm durch dieses Laufen alleine, ohne Medien, ohne irgendwas, wenn du ihm die Chance gibst, dir zu begegnen, dann tut er das ganz treu. Und das hat mich zum Großteil wieder geerdet und gesund gemacht.
Darf ich an diese Situation nochmal zurück?
Mhm.
Ich würde es gerne aus deinem Mund hören, was da in deinem Herzen los war und in deiner Seele.
Ja, ich habe geweint erstmal. Ich habe so geweint, weil ich so berührt war von einem Gott, der sich nicht versteckt, wenn es mir schlecht geht. Ne?
Ich dachte nämlich gerade, ja. Als du erzähltest, bin ich durch den Wald und bin dann hinter einem Baum. Da dachte ich, es brennt gleich der Dornbusch. Aber das ist ja ein brennender Dornbusch.
Ja, ist es.
Das definitiv. Also das ist... Der brennende Dornbusch ist eine Geschichte von Mose, Altes Testament, wo ihm Gott auf eine ganz besondere Weise begegnet. Und das ist ja. unglaublich. Das ist ja wunderstrichbar.
Ja, definitiv.
Und den hast du mitgenommen und den...
Nee, ich habe ihn tatsächlich da liegen lassen. Ich habe nur das Foto gemacht und habe ihn da liegen lassen, weil ich gedacht habe, vielleicht braucht ihn noch jemand. Ne? Ich habe schon mal überlegt, mal zurückzukehren und nochmal danach zu suchen, aber... Dann werde ich ihn wahrscheinlich nicht finden, weil ich ihn nicht brauche.
Da schickt Gott einen Engel und sagt, du, der kommt dann nachher vorbei.
Ja.
Leg den Stein dahin.
Und ich bin ziemlich sicher, dass den jemand genommen hat, das gelesen hat, sich geärgert hat und ihn dann weggeworfen hat. Weil er lag nicht da, wo die Bank stand. Ja. Und da war ich bin auf einer, es gab noch so eine intensive Situation. Ich war auf einer Etappe zwischen Trier und der französischen Grenze. Und ich bin nur halt morgens aufgestanden und habe gesagt, Gott, hey, ich habe jetzt alles umgeschuldet, ich bin Geschäftsführer gewesen. Was soll beruflich jetzt werden? Wie willst du uns versorgen? Ne? Bitte sprich mal zu mir und sag mir mal, was ich tun soll. Mhm. Und Gott hat nichts gesagt, den ganzen Vormittag nicht. Und ich habe mittags wirklich, ich habe zu ihm geschrien. Ich habe gesagt, hey, sag mir mal, was ich tun soll. Und auf dem Jakobsweg sucht man ja mit den Augen immer nach der Muschel, gelbe Muschel auf blauem Grund, das sind diese. Und unter dem nächsten hat irgendwer ein Gedicht einlaminiert. Ich kann das nicht mehr genau wiedergeben, aber die erste Strophe war so, dass Gott sagt, hey, ich habe den Raum gemacht. Deswegen sag ich dir, bestimme ich dein Wo. Und zweite Strophe so, ich habe die Zeit mir ausgedacht, deswegen sag ich dir wann. Und die dritte war so vom Sinn her, was dir übrig bleibt, ist, mir zu vertrauen. Tust du das? Ich habe wieder da gestanden und habe gesagt, okay Gott, ich lasse los. Ich lasse das los. Du wirst dich kümmern. Ja. Und hat er natürlich.
Wie lange warst du denn da unterwegs, wenn du zu Fuß vom Haus wegläufst?
Das ist nicht viel. Wenn du schaffst ja jeden
Tag 30 Kilometer ab, und das ist gut, oder?
Ja, 30 ist schon gut. Also wenn du 25 schaffst, bist du in 8 Tagen 200 Kilometer gelaufen.
Und wo bist du da? An der französischen Grenze?
Nee, an der französischen Grenze ist um die 400, glaube ich.
Ah, okay.
Also ich bin, glaube ich, so 14 Tage gelaufen, während Beherbergungsverbot, wegen Corona.
Und wo schliefst du?
Naja, es gab zum Beispiel jemand, die Frau hat gesagt, ja, ich habe kein freies Zimmer mehr, ich habe nur noch eins zur Straße. Wenn Sie das Licht auslassen, dann dürfen Sie da schlafen. Ich habe gesagt, klar lasse ich das Licht aus. Ne?
Von welcher Jahreszeit reden wir?
Ja, ich bin im März losgegangen, also März, April.
Da könnte es durchaus noch schneien und
es kann. Ja, es hat auch einmal geschneit, ne? In der Eifel. Aber das war einfach, wenn du auf diesem Weg bist und plötzlich merkst, das, was der Burnout mit dir gemacht hat, nämlich deinen Körper von deinem Inneren so abzutrennen, das kommt irgendwann, nähert das sich wieder an. Und dieses Gefühl ist einfach, das ist einfach unbeschreiblich gut. Also diesen Eindruck habe ich, dass wenn du bist in Bewegung, du bist in der freien Natur, du hast ein einziges Ziel, nicht 5, wie du das manchmal an manchen Tagen hast, sondern du willst nur diesen Endpunkt erreichen. Du guckst keine Nachrichten, hörst nichts aus dem Internet. Und du hast Zeit zum Singen und zum Beten. Das habe ich immer gemacht. Also ich habe oft viel gesungen und viel gebetet. Dann passiert genau das, was der Burnout kaputt gemacht hat. Dann merkt dein Körper irgendwann wieder, dass es einen Geist und eine Seele gibt. So würde ich das mit meinen Laienworten beschreiben.
Wird man einen solchen Zustand und solches Bewusstsein nicht gerne konservieren?
Ja.
Weil da kommt doch bestimmt auch die Ahnung, dass das hält jetzt noch ein bisschen an, und dann bin ich wieder im alten Trott. Oder dachtest du das nicht?
Nee, eigentlich nicht. Ich bin ja danach in die Reha gegangen, da war ich aber schon so gut wie wiederhergestellt, also vom Gefühl her. Die Reha war auch gut. Also ich würde jedem raten, das zu machen. Man kriegt echt viele, viele gute Tipps und so, ne? Und man hat auch mal Zeit für sich. Doch das war, das war durchaus auch gut. Und das Konservieren heißt einfach, das, was du da gelernt hast an Gutem, einfach in deinen Alltag ein Stück weit einzubauen. Weißt du, ich bin auf dem Jakobsweg, ich bin ja evangelisch, freikirchlich groß geworden, ich bin auf dem Jakobsweg ein Stück katholisch geworden.
Musst du mir erklären, was das
ist. Ja, in katholischen Kirchen hängt immer Christus noch am Kreuz. Und dieses Bild von diesem Gekreuzigten, das hat eine unglaubliche Wirkung, wenn man sich dem aussetzt. Also wenn man sich dem ganz bewusst aussetzt.
Sohn Gottes, für mich gestorben.
Ja, du müsstest mal, wenn du mal so richtig zündig bist auf jemanden, dann guck mal dieses Kreuz an, wenn er da dran hängt, und beobachte mal, was mit dir passiert. Also vor diesem Kreuz kommt das, was uns die ganzen Wellen werden flach, was für mich in Unruhe ist, kommt da zur Ruhe. Weil da einer hängt, der weiß, wie das ist, in einer Situation zu sein, die richtig beschissen ist und keinen Draht mehr zu seinem Vater zu haben. Jesus weiß genau, was Phase ist. Und sich dem Tag für Tag auszusetzen, ist unglaublich heilsam. Und wir Evangelischen haben, glaube ich, wir belächeln das ja ein bisschen, wir haben das Kreuz so aus unserem Blickfeld entfernt. Also wir haben das selten noch in der Wohnung hängen oder viele nicht. Ne? Und das ist meines Erachtens ein Fehler. Ich habe zum Beispiel ein Kreuz zu Hause hängen, wenn ich reinkomme am Eingang. Wenn ich nach Hause komme und aufgewühlt bin von der Arbeit, manchmal lege ich einfach nur meine Hand da drauf oder ich drücke meinen Kopf da drauf und connecte mich kurz mit dem, der da dran hängt. Nicht mit dem Dingen da an der Wand, aber das ist einfach nur das Haptische und das Visuelle, was mich in dem Moment bringt, Jesus zu begegnen. Und gerade kurz zu sagen, gut, dass du da bist. So, weißt du? Und ja, das habe ich so zum großen Teil beibehalten, diese Dinge das zu leben.
Wie hast du bemerkt, dass es besser wurde? Was ging da in deinen Gedanken? Gut, du kommst vom Jakobsweg zurück, dann warst 6 Wochen in der Reha. Das sind ja alles Momente, die für einen gewissen Höhenflug sorgen. Das ist einfach so. Mhm. Na, das ist ja auch, wenn man vom Urlaub zurückkommt, nicht zu vergleichen.
Ja, ja.
Vor allem, wenn man solche Erfahrungen macht und dann auch in der Reha 6 Wochen ist, das ist ja wie so ein Plattenarm, der hochgehoben wird. Ne?
Ja.
Und zu Hause, man kommt heim und denkt, das passiert mir nicht mehr. Mit dem Hamsterrad.
Mhm.
Und man kommt zur Tür rein und man hört es indirekt schon quietschen.
Ja, also ich habe mich tatsächlich entschieden, wieder in den Beruf zurückzugehen, wo ich das Handwerkszeug für habe. Also das war für mich das Entscheidende. Nicht irgendwas machen, wo du ständig am Limit bist, sondern das Handwerkzeug, was dir Gott körperlich, kognitiv, kreativ gegeben hat.
Du hattest ja die Zeit auch, dann das zu reflektieren.
Also ja, natürlich.
Jakobsweg zu sagen, ich cancel das
und genau.
Kümmere mich wieder um mich.
Genau. Und deswegen versuche ich jetzt jedes Jahr 2 Wochen weiter Richtung Santiago zu gehen. Ich bin dieses Jahr von Metz, das ist eine Stadt oben im Nordosten von Frankreich, nach Vézelay gelaufen. Das ist ein Kloster südlich von Paris. Das sind nochmal 380 Kilometer. Bin ich jetzt dieses Jahr nochmal gelaufen. Einfach um meinem Körper wieder dieses Gefühl zu geben, um diesem Jesus wieder zu begegnen. Und er hat es wieder getan. Er ist wieder zu mir gekommen und hat mir gedient auf diesem Weg. Also es ist verrückt.
War der Einstieg für dich in den Berufsalltag und Familienalltag, lass uns mal beides mit reinnehmen, ne? War der einfach oder wie hast du das geschafft?
Ja, also ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich kognitiv wieder in der Lage bin, Dinge zu stemmen. Ich habe zum Beispiel den Dachboden bei uns ausgebaut 2020 und da war so eine Ecke, da musste so eine Platte rein, die an allen Ecken schief sind, kein rechter Winkel dran. Und ich habe da gemessen und gemessen und gemessen 2020, ne? Und habe dann irgendwann geweint und hab den weggeschmissen, hab's gelassen. Nach der Reha habe ich die gleiche Aufgabe, an der ich vorher gescheitert bin, in einer halben Stunde gemacht. Also ich habe plötzlich gemerkt, oh, da wo du vorher dran gescheitert bist, das geht plötzlich wieder. Und bin dann in den Beruf wieder eingestiegen.
Du musstest nicht deinen Arbeitgeber wechseln.
Doch. Ich bin wieder zu dem Arbeitgeber zurückgegangen, den ich 2016 verlassen hatte.
Mhm.
Genau, die haben mich echt lieb aufgenommen, wirklich. Ich habe dann, hab dann gemerkt, boah, ich kann wieder was beitragen. Hier bin ich wie ein Fisch im Wasser. Ne?
Mhm.
Und aber so einen Rückblick habe ich dann Februar 22 wieder angefangen. Und so ein Jahr später habe ich gemerkt, ich habe damals schon gedacht, ich bin wieder 100%. Aber ich war vielleicht auf 80 oder immerhin. Auf 90. Ne?
Immerhin.
Mhm. Immerhin. Ja. Viele schaffen das, viele,
genau.
Hat nichts mit Schaffen zu tun, aber bei vielen ist das nicht so.
Ja.
Und aber jetzt, ich fühle mich wieder, ich bin 100% regeneriert. Ich muss natürlich aufpassen und auf mich und nicht mich übernehmen. Ne? Das
Hattest du ähnliche Gottesbegegnungen in deinem Alltag wie auch jetzt unterwegs oder ist das, war das eine ganz besondere Zeit?
Ja, also diese, ich glaube, dieser Weg öffnet irgendwas. Also ich habe Gotteserlebnisse jetzt in den letzten Wochen auch gehabt, wo ich Gott ganz klar gehört habe. Aber dieses Tiefe an die Wurzel gehen, auch manches nach oben zu bringen, was schmerzhaft ist aus meiner Vergangenheit, das fällt am leichtesten auf alleine auf diesem Weg. Ja.
Wahrscheinlich ist das Stichwort doch alleine, oder? Also der eine, geht ja. segeln, der andere geht ins Kloster, du warst dort unterwegs. Zeit, wo du im Prinzip auf dich geworfen wurdest. Das ist ja auch nicht immer ganz einfach, oder? Wenn da, je nachdem, wie die Vergangenheit war, oder du sprachst auch von Wurzeln, die da, das ist ja ein Einstieg in, oder ein Abstieg in sich selbst.
Ja, natürlich. Würde ich jedem empfehlen. Also jeder, der sagt, hey, ich bin echt auf der letzten Rille, ich würde allen sagen, ey, probier es aus. Es ist nicht schwer. Mit dem Zug nach Köln fahren, vom Dom aus loszulaufen. Es ist nicht schwer. Wenn du nach 3-4 Tagen sagst, ah, oh, nee, das taugt mir nichts, okay. Aber jedem, der so, wie gesagt, dieses Gefühl hat, ich spüre mich nicht mehr, ich bin ausgebrannt. Es ist einfach das Beste, was ich jedem empfehlen kann. Und Gott ist treu, der begegnet dir auf diesem Weg, das ist Wahnsinn.
Wenn man so eine Erfahrung hat, wer ist dann Gott für einen?
Ja, das finde ich ja gerade faszinierend. Ich habe mal eine Frage an dich. Wie viele Leute haben eigentlich hier schon gesessen?
Über 300.
Und wie viele davon haben gesagt, also ich würde das nicht mehr durchmachen wollen, aber ich will es auch nicht missen, weil Gott mir auf eine Art und Weise begegnet ist wie nie zuvor?
Über 50%.
Viele.
Je nach Geschichte.
Genau. Und das finde ich grandios. Einfach zu merken, dieser treue Gott, der dir nicht sagt, hey, ich führe dich um das Tal des Todes herum. Du musst da nicht durch. Das sagt er nicht. Der sagt aber, wenn du da drin bist, dann bin ich bei dir. Dann bin ich dir treu. Und das zu erleben.
Tal des Todes, Psalm 23.
Ja, genau. Genau.
Und ob ich auch wanderte im finstern Tal.
Genau. Und das weißt du, du hast das auch hinter dir, du weißt das, wie das ist.
Ich weiß, wie das ist, ja, genau. Und deswegen bin ich so innerlich voll auch bei dir. Mhm. Dieses Erleben, dass es stimmt, dass Gott das Licht ist, auch in der Dunkelheit.
Ja.
Dass es stimmt, wenn man sich am Ende fühlt und alle gehen, aber einer bleibt da.
Ja.
Und das zu erfahren und zu erleben, das ist unbeschreiblich. Ich habe schon am Anfang gedacht, du sagst, ich glaube nicht, sondern Gott ist da. Also das ist jetzt Wortglauberei, aber Gott ist real.
Ja, definitiv.
Absolut. Vielen Dank. Das ist so, so wertvoll. Danke für deine Geschichte.
Ja, gerne.
4 Schlussfragen?
Ja.
Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals?
Ja, ich lese täglich die Bibel. Ne? Es ist einfach das Beste, was du machen kannst. Auch wenn das nicht immer alles einfach ist. Genau, und ich habe eine Predigtreihe, die mir sehr geholfen hat auf diesem Weg aus der Tiefe wieder raus. Die habe ich bestimmt 4-mal oder 5-mal gehört und gehe auch oft bewusst diese Schritte, die da so.
Wie heißt, was ist da, kannst du sagen?
Das heißt Der Weg der Heilung von Jürgen Fischer. Frogwords.de, jetzt kann man das runterladen.
Wozu kannst du leichter Nein sagen als noch vor, das war 2020, 5 Jahre?
Zu Alkohol. Der macht mich eher kaputt. Ich genieße das hier und da, aber ich brauche das auch nicht mehr.
Und die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Ja, das ist im Prinzip, ich habe mir eine Gebetsecke eingerichtet, wo der gekreuzigte Christus mir gegenüber an der Wand ist. Ich habe da eine Kerze und ein paar Zettel an der Wand. Dieses dahin zu gehen und da zu sein, dieses bewusste, haptische Erfassen von Jesus. Also ich habe zum Beispiel dieses, Moment, dieses Kreuz habe ich in der Reha hergestellt. Also einfach mich diesem Gekreuzigten auszusetzen, mit meinen Fingern zu spüren, dass er tatsächlich am Kreuz gehangen hat für mich, ist das phänomenal.
Kannst du es mal in die Kamera halten? Ich will es gar nicht anfassen, ist deins.
Ja, also so sieht das aus.
Ein kleiner Künstler, ja.
Ich hätte das auch nicht gedacht. Ich habe auch viel geweint dabei. Einfach aus Rührung, weil das so ein krasses Werk war, was er gemacht hat für uns. Ne? Aber das ist einfach dieses, ich glaube, dieses Haptische und Visuelle, das hilft uns nur zu fokussieren. Das ist nichts Mystisches. Es hilft uns einfach, in den Moment zu gehen, dem gekreuzigten Christus zu begegnen. Und das ist das Beste überhaupt.
Jetzt bin ich gespannt, was aufs Plakat kommt.
Ja, genau der. Ich würde, glaube ich, Jesus als gekreuzigt auf dieses Plakat machen und drunter schreiben: Niemand liebt dich mehr als er. Zum Beispiel.
Machen wir eher Jesus draus? Mhm. Passt das? Niemand liebt dich mehr als Jesus? Mhm. Damit auch jeder versteht.
Ja.
Weil das ist dann doch ja
genau.
Nicht immer gleich klar ist, wer da eigentlich jetzt am Kreuz hängt in unserer Zeit.
Ja, das stimmt.
Ich danke dir. Vielen Dank fürs Kommen und fürs offene Berichten.
Gerne.
Du hast mein Herz berührt. Vielen Dank.
Das ist schön.
Nicht zu viel versprochen, oder? Daniel begegnet Gott. Der heißt Daniel, der muss nicht in die Löwengrube, sondern der läuft den Jakobsweg. Jetzt haben wir es. Jakobsweg. Und begegnet Gott dort. Ich wünsche euch, dass euch Gott auch begegnet, dass ihr euch auf Gott einlasst und dass ihr euer kleines Leben in seine große Hand gebt. In 2 Wochen kommt der nächste Film. Gott ist genial, Leute. Und in 2 Wochen werden wir davon wieder hören. Bis dahin, bleibt oder werdet super fromm, macht's gut und tschüss.